Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob euch jetzt so in den letzten Jahr mit den ganzen Auswirkungen des Covid-19 mal ein Mensch gefragt hat, wozu das eigentlich alles? Warum muss das sein? Warum, wieso, weshalb? Ehrliche Fragen, wo Menschen mal ins Fragen kommen, warum so etwas geschieht. Bei manchem vielleicht ein bisschen kleiner. Warum sind meine Lebensumstände gerade so, wie sie sind? Warum musste mir das jetzt zustoßen? Und was meint ihr, gibt es darauf eine Antwort? Wir sind nicht Gottes Geheimrat, dass wir vorschnell irgendwelche Antworten darauf geben könnten und damit wäre das vom Tisch gefegt. Das wäre die Situation nicht ernst genommen. Das wäre auch den Menschen nicht ernst genommen. Aber ich möchte mal von einer anderen Seite an diese Frage rangehen. Was macht denn ein Leben eigentlich lebenswert? Wer entscheidet eigentlich darüber, das ist wertvolles Leben und das ist weniger wertvolles Leben? Was sind wirkliche Maßstäbe, an denen wir leben und Lebensqualität messen? Wir verwechseln in unserer Gesellschaft nämlich oft Lebensqualität mit einem gewissen Standard, den wir haben. Ja? Mit Besitz, mit abgesichert sein. Ist das wirklich Lebensqualität? Gibt es überhaupt so etwas wie ein erfülltes Leben? Diese Fragen hören sich sehr aktuell, sehr modern an, aber die sind doch so alt wie der Mensch selber. Nicht erst heute stellt der Mensch sich diese Frage schon zu, sondern schon zu allen Zeiten. Wir leben, und weil wir einen Verstand haben, den wir ja auch benutzen dürfen, den haben wir ja nicht nur für den Schulunterricht, sondern den haben wir ja auch, um ihn im Leben anzuwenden. Deswegen fragen wir auch nach dem Sinn des Lebens. Und Gott hat das ja in uns hineingelegt. Das heißt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Der Mensch fragt nach dem Sinn seines Seins. Ich las bei einem Philosophen, jetzt fragt mich mal welchen, ich habe es vergessen. Der sprach von dem Sinn des Lebens als, ihr müsst das jetzt nicht verstehen, als von der Geworfenheit des Seins ins Da und seine metaphorische Synthese aus dem Da in wohin des Seins. Wiederholen Sie mal. Das kann ich auch nicht. Also, man kann das so kompliziert machen, ja, und man kann das Leben fürchterlich kompliziert machen und den Sinn des Lebens in irgendwelchen Sphären suchen. Aber wir können auch auf den hören, der das Leben ist und der es erfunden hat und der es uns gegeben hat, der einen Plan gemacht hat für unser Leben. Mancher bekommt eine Diagnose vielleicht, eine medizinische Diagnose, die ihm seinen ganzen Lebensentwurf über den Haufen wirft. Und mancher bleibt dann in diesen Fragen. Warum? Und dann wird es gewiss, was mich wirklich hält, ist was anderes als das, was ich bislang immer dachte. Es ist was anderes. Und ganz schlimm wird es, wenn alle Verdrängungsversuche, die wir dann starten, letztlich doch an der Realität scheitern und die Realität uns immer wieder einholt. Und plötzlich kommt es in den Sinn, da gibt es doch noch mehr. Und dann möchten wir so gerne Gewissheit haben. Und wenn wir mal von Jesus gehört haben, dann sagen wir auch, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir, dann hilf mir. Wir sind in der Passionszeit. Und Ähnliches finden wir in der Bibel, im Johannesevangelium Kapitel 12, unser Predigttext für heute. Ich lese mal ab Vers 20. Da heißt es, es waren aber einige Griechen, damit sind Heiden gemeint, man teilte früher einigen Juden und Griechen, also Gläubige und Ungläubige. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich? Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich möchte noch um die nächsten beiden Verse erweitern. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir wollen beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Griechen, Heiden fragen nach Jesus. Leute, die Jesus nicht kennen, kommen und sagen, wir möchten Jesus gerne sehen. Stellt euch vor, hier ging die Tür auf und völlig unwissende Menschen, die nie was von unserer Frömmigkeit mitgekriegt haben, aber irgendwo mal von einem Jesus gehört haben, kämen jetzt hier rein und sagen so, jetzt möchten wir Jesus mal sehen, zeigt uns Jesus. Ich glaube, wir wären erstmal genauso verdutzt wie Philippus. Der geht nämlich erstmal zu Andreas und sagt, was soll ich machen? Da sind welche, die wollen Jesus sehen. Was soll ich jetzt machen? Kann ich mir vorstellen, dass die beiden Philippus und Andreas sich erstmal beratschlagt haben und dann machen sie das einzig Richtige. Sie sagen es Jesus. Herr, da ist jemand, der möchte dich gerne. Die kommen auf einmal, wir wissen gar nicht, warum die kommen, ob eine Not sie getrieben hat oder was sonst der Anlass war. Meistens ist es ja erst eine Not, die den Menschen mal wieder nachdenken lässt. Ich hatte ja einführend ein paar Anlässe mal genannt, ja, die uns mal wieder nachdenken lässt über das wirklich Wichtige im Leben. So, die kommen jetzt zu Philippus, einem Anhänger, einen der Jünger und Anhänger Jesu und sagen, wir möchten Jesus gerne sehen. Was für ein Wunsch. Wir möchten Jesus gerne sehen. Jetzt soll mal so ein Moment, ein paar, so 30 Sekunden Zeit sein, dass jeder mal nachdenkt, was würdet ihr eigentlich tun, wenn jetzt einer zu euch käme und sagen würde, zeigt mir mal Jesus. Denkt mal drüber nach.
Ich denke, den kann man nur in die Bibel finden. In die Bibel ist der Band geschrieben, wer ist die Bibel, und da ist der Jesus.
Vielleicht wäre mancher auch ein bisschen überfordert. Huch, da kommt jetzt wirklich einer. Der will Jesus kennenlernen. Was machen wir dann? Frieda hat schon guten Hinweis, den besten Hinweis gegeben. In die Bibel schauen, sagen, guck mal, da kannst du Jesus kennenlernen. Wie bitte? Du bringst ihn zum Pastor, ja. Das soll der Pastor machen, ja, genau. Jesus, ich will gehen, sende meinen Pastor, ne? Ja. Die kommen, wir möchten Jesus gerne sehen. Darf ich das mal ein bisschen ausmalen? Wir möchten Jesus gerne sehen. Das klingt ja zweifach. Bei sehen denken wir zunächst mal an mit den Augen sehen. Konnten die ja auch. Jesus war ja noch bei ihnen. Wir können ihn ja heute nicht mit den leiblichen Augen sehen. Ja? Aber mit dem inneren Auge. Ja? Sie meinten ein wirkliches, persönliches Kennenlernen. Wir möchten Jesus gerne kennenlernen und darüber freut sich Jesus. Wenn ein Mensch kommt, der sagt, ich möchte dich gerne kennenlernen, wenn da ein Menschenherz ist, das ihn wirklich kennenlernen möchte. Wir, die wir hier sitzen, die ihr zuhört, wie ist das bei uns? Die meisten haben doch Jesus auch erfahren. Und nicht nur vom Hören sagen, was andere über ihn erzählen. Sondern ihr habt irgendwann mal, seid ihr zu Jesus gekommen, habt gesagt, jetzt will ich wissen, wer du bist. Und dann hat er sich euch gezeigt, ich bin dein Erlöser. Ich habe mein Leben gegeben für dich. Ich habe dich lieb. Und da müssen wir überlegen, ist alles das, was wir über ihn sagen und denken, aus dieser Begegnung mit Jesus entstanden? Oder ist es nur ein Nachgeplappere von dem, was irgendwo irgendwer mal gesagt? Hast du Jesus mal kennengelernt? Bist du mal zu Jesus gekommen und hast ihm gesagt, Jesus, die Zeitung schreibt dieses und jenes von dir. Der Pastor erzählt das und das von dir. Der so und so hat von dir das und das berichtet. Meine Eltern haben dies und das gesagt. Die Gesellschaft will dich abschaffen. Ich aber will dich kennenlernen, wie du bist. Oder fehlt den Menschen vielleicht der Mut dazu, mal zu jemandem zu gehen, der zu Jesus gehört und zu sagen, jetzt möchte ich auch wissen, wer dieser Jesus ist. Wie die Heiden hier in unserem Text, sie wenden sich zunächst an die Jünger, an die Leute Jesu. Wir sind Wegweiser hin zu Jesus, nicht Wegweiser. Wir sollen nicht wegweisen. Wegweisen, das ist ein Unterschied. Manchmal sind wir doch eher Wegweiser. Durch unser Verhalten, durch was es auch sei, weisen wir eher von Jesus weg. Ja? Aber wir sollen Wegweiser sein, hin zu ihm. Wo stehst du? Auf der Seite Jesu hast du ihn kennengelernt, wirklich kennengelernt? Er ist der einzige, der unser Leben lebenswert macht. Er ist der herrliche Herrscher ist, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Vers 23, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Aber diese Herrlichkeit, von der Jesus hier spricht, sieht anders aus, als wir uns das vorstellen. Und da muss sich Jesus nicht an unsere Vorstellung anpassen. Das wäre ja komisch. Auch die Jünger hatten sicherlich eine ganz andere Vorstellung von der Verherrlichung Jesu als das, was er ihnen jetzt schildert. Die Stunde, die Zeit kam ja tatsächlich, in der Jesus verherrlicht wurde. Aber es war die Stunde des Kreuzes. Da am Kreuz sehen wir die Herrlichkeit Jesu, schuldlos, schuldig, angenagelt für dich und mich. Was ist das für eine Herrlichkeit? Jesus nennt es die Herrlichkeit. Wir würden sagen, verurteilt, hingerichtet, angenagelt wie so ein Stück Vieh. Und Jesus nennt es Herrlichkeit. Da gehört der Vers 24 nahtlos dazu. Und immer wenn was ganz Wichtiges kommt, steht im Alten Testament siehe, und im Neuen sagt Jesus immer wahrlich, wahrlich. Also was ich jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig. Das andere auch. Aber jetzt kommt so ein Schlüssel, den ich euch gebe. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dieses Bild stellt Jesus seinen Hörern und uns vor Augen. Ist ja ein Bild, das uns vielleicht gar nicht mehr so geläufig ist, doch uns schon noch. Ja? Aber so einem Großstädter? Hier bei uns geht das noch. Aber wenn ich jetzt diese Predigt in meiner ersten Gemeinde in Dortmund gehalten hätte, hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen erklären müssen. Ja? So ein Weizenfeld ist ja was Herrliches. Ja? Wenn man so über ein Feld herüberschaut und die ganzen Ähren sieht, schön. Aber wenn man mal genau hinsieht, unter jedem Weizenhalm ist ein kleines Grab. Da ist ein Weizenkorn gestorben. Hat sich hingegeben, damit Frucht entsteht, und in einer Ähre findet sich 50 bis 80, manchmal bis 100-fache Frucht. Aber ein Samenkorn musste sterben. Dieses Bild nimmt Jesus. Das meint er mit seiner Herrlichkeit. Da tritt er nicht in Glanz und Gloria auf, sondern im Staub und Dreck der Welt. Denn das Weizenkorn wird ja in den Dreck geworfen. Jesus hat sich hingegeben als einziger für uns Menschen, damit wir leben können, hat er sein Leben gelassen. Er, der Sündlose, damit Gottes heiliger Zorn nicht uns vernichten muss, hat Jesus diesen Zorn auf sich genommen, obwohl er nie eine Sünde getan hat. Die Bibel kann das wieder viel besser ausdrücken als ich. Sie sagt nämlich, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, von Paulus im Römerbrief. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat sich völlig hingegeben für dich und mich. Bitte, lieber Mensch, es sind diese Dinge kein Spaß. Und wir müssen wissen, auf welcher Seite wir stehen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es geht also nicht so ein bisschen. Und wenn mir das passt, sondern Jesus sagt ganz oder gar nicht. Ist ja so völlig unmodern geworden. Vielleicht in unseren Ohren noch nicht so. Die jüngere Generation, die jetzt nachwächst, die brauchen ganz viele Optionen in ihrem Leben. Die brauchen ganz viele Hintertüren, die sie sich offen halten. Die lassen sich auch nicht mehr für 10, 20 Jahre auf irgendwas verpflichten, sondern maximal noch auf 3, 4 Jahre und dann länger nicht. Das ist aber normal für die. Die brauchen auch übrigens 2, 3 Berufe, Ausbildungen, damit die bis zur Rente überhaupt durchkommen. Reicht lange nicht mehr, nur noch einen Beruf zu haben. Die Zeiten sind rum. Und wenn denen jetzt Jesus begegnet, sagt, folge mir nach, muss man ihnen auch sagen, hör mal, diese Entscheidung ist aber eine fürs Leben. Da will Jesus dich ganz, nicht nur so für 3 Jahre. Das Kurzzeitprogramm der Marburger Mission boomt. Aber dass sich jemand sein Leben lang verschreibt in eine Arbeit, Diakonissen, Nachwuchs, also nicht Nachwuchs, aber Folge gibt es kaum noch. Ja? Stehen wir wirklich auf der Seite Jesu? Für Jesus sein heißt ja nicht, ihn aus unserem Leben heraus komplimentieren. Das machen ja die meisten. Ja, ich habe ja gar nichts gegen Jesus. War doch ein ganz guter Mensch. Hat doch viel Gutes getan. Und man denkt heimlich, aber er soll mich in Ruhe lassen. Das ist nicht gemeint, sondern für Jesus sein heißt für ihn verfügbar sein. Unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Unser Leben auf ihn und sein Wort und seine Verheißungen bauen. Ihn lieben und das ist Gott verherrlichen. Das ist gemeint, Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist es ja auch, was Jesus selber hier in unserem Text sagt. Deshalb habe ich die Verse noch mit reingenommen. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt gering achtet, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren, sind harte Worte, die Jesus hier sagt. Aber Worte, die er uns sagt. Und auch heute, jetzt hier, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wir denken nochmal an das Weizenkorn. Das hätte ja auch seine Haut retten können. Hätte ja sagen können, ich gehe jetzt nicht in den Saatgutsack, sondern ich mache was anderes. Aber dann wäre kein neues Leben daraus entstanden. Nur weil es starb, konnten andere leben. Jesus sagt jetzt hier, Mensch, nimm dich nicht so wichtig, nimm mich ernst. Was weißt du schon vom Leben? Ich bin das Leben. Nimm dich doch nicht so wichtig. Macht ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich schon. Ich nehme mich oft viel zu wichtig. Dass ich meine, ich sei der Nabel der Welt und meine Sicht der Dinge ist die richtige. Und wehe, dann kommt mir einer, was der soll mir mal kommen. Oder dann erfüllen wir uns alle Wünsche und wenn das nicht geht, dann klagen wir es ein. Weil wir für uns das Wichtigste sind. Aber Jesus sagt hier, Lebenserfüllung ist nicht Wunscherfüllung. Und je mehr er hat, desto mehr er will. Das ist nur Konsum. Sondern erfülltes Leben habe ich dann, wenn der Wille Gottes sich mit meinem Leben erfüllt, dann habe ich erfülltes Leben. Leben ist eine Beziehung zu dem Lebendigen, zu Gott selber, der das Leben ist. Und wenn diese Beziehung zerbricht, dann geht Leben kaputt. Als Adam und Eva aus dem Paradies rausflogen, da war das Leben kaputt. Die Beziehung zu Gott, dem Ursprung des Lebens, kaputt, gestört. Und deshalb kommt es nicht darauf an, meine Wünsche zu erfüllen oder dies oder jenes einzuklagen. Es kommt auch darauf an, ob dieser Lebenszusammenhang, diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus bei dir und mir wiederhergestellt ist. Denn Gott möchte uns in Ewigkeit bei sich haben. Das ist ein großes Wort, wenn jemand sagt, ich will in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Die verheiratet sind, wissen, dass der Ehepartner hat versprochen, wenigstens bis der Tod euch scheidet. Manchmal klappt auch das noch nicht mal. Ja, und dann, wie groß klingt da das Wort, wenn Gott sagt, und dem können wir wirklich vertrauen, ich will in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Wer sein Leben auf dieser Welt gering achtet, wird es erhalten zum ewigen Leben. Wir sehen auch, das Weizenkorn, das scheinbar gestorben ist, das kommt überhaupt nicht zu kurz. Es bewahrt sich für die Ewigkeit. Das haben wir ja auch an Jesus gesehen. Und Ostern feiern wir es dann hier miteinander. Der Tod konnte ihn gar nicht halten. Er ist der Auferstandene. Damit sind uns Tatsachen von ganz entscheidender Bedeutung gezeigt. Die Wahl steht bei jedem Einzelnen. Übrigens, heute ist Wahlsonntag. Ich vergesse. Die kann dir auch keiner abnehmen, die triffst alleine du. Unsere ganz natürliche Lebensausrichtung macht uns oft blind gegen diese Tatsache, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Uns scheint es oft immer wichtiger, dass wir uns selber lieben über alles und meinen darin das Glück zu finden. Und wenn einer sich mal nicht so wichtig nimmt, denken wir gleich, ach, das ist ja Torheit. Aber im Ergriffensein von Jesus, wenn wir in seiner Nachfolge stehen, dann erfahren wir die Wahrheit dessen, was Jesus hier sagt. Von dieser Nachfolge, vom Geringachten des eigenen Lebens im Dienst für Jesus redet Jesus dann. Er sagt, wer mir dienen will. Ich sah mal ein altes Bild aus der Taborwäscherei. Das fiel mir jetzt neulich nochmal in die Hände, irgendwo bei der Verabschiedung von einem Bruder wurde es geblendet. Fand ich fürchterlich als junger Bruder. Da war eine große Waschküche, ich weiß gar nicht in welchem Gebäude das war, und an der Wand stand, zum Waschen und Predigen berufen. Kann sich von euch noch jemand daran erinnern?
Nee. Aber das Haus war so eine Hausfrau.
Das kann sein, dass es in Haus ist, ja auch egal. Zum Waschen und Predigen berufen. Fand ich fürchterlich. Was war denn gemeint? Auch wenn du waschen musst, bist du genauso im Dienste Jesu, als wenn du zum Beispiel vorne stehst und predigst oder irgendwas anderes machst. Da ist das eine nicht wertvoller als das andere. Jeder hat seinen Platz, wo er Jesus dient. Zum Waschen und Predigen berufen. Wenn mir einer dienen will, ja, das klingt gar nicht so verlockend. Ich will ja eigentlich gar nicht dienen, ne? Schöner ist es, wenn mir gedient wird. Wie wäre das schön, wenn mir morgens mal einer Frühstück machte? Oder gar ans Bett brächte? Was wäre das schön? Nee, ich muss es mir selber machen.
Kannst du ja mal oben einen Antrag stellen?
Ja, die wird mir eine husten. Ja? Ja? Ich will nicht gerne dienen. Wollt ihr gerne dienen? Ich will es eigentlich nicht. Nicht eigentlich nicht, ich will es nicht. Lieber ist, wenn ich mir dienen lasse.
Aber du musst das trotzdem wollen.
Ja, ja. Aber zunächst mal, wer will das schon? Ja. Wenn einer mir dienen will, Jesus sagt, wer mir dienen will, folge mir nach. Volle Freiheit und Freiwilligkeit. Ja. Das, was Heinz gerade sagte, du musst das auch wollen. Jesus zwingt niemanden, aber wenn du es tun willst, so folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Echte Diener gehören ihrem Herrn. Wo Jesus ist, da sind auch seine Leute. Und wo er nicht ist, da haben wir auch nichts zu suchen. Wir brauchen auf vielen Veranstaltungen gar nicht rumzuturnen, haben wir nichts zu suchen, weil Jesus nicht da ist. Aber vor allem weist dieses Wort die Jünger auf die Mühseligen und Beladenen, auf die Elenden und Kranken, auf die, die Rettung brauchen. Denn dafür ist Jesus gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich habe gerade dem Ralf erzählt, als ich reinkam, ist ja so das Phänomen, wenn man mal zu Leuten auf Besuch geht, dann haben die irgend so eine Verteilschrift mal gekriegt, vielleicht von Marburger Medien, gutes Blättchen. Und dann geben sie mir das und sagen sie, hier, das interessiert Sie doch vielleicht. Dann sage ich immer, ja, Medizin ist aber für den Kranken und nicht für den Arzt. Das hat Ihnen jemand gegeben, damit Sie es lesen. Ich weiß, was da drin steht. Ich kenne den, von dem da geschrieben ist. Aber Sie sollen ihn auch kennenlernen. Haben die Leute nicht begriffen, oft. Die meinen, sie machen mir noch eine Freude, wenn sie mir eine evangelistische Verteilschrift geben. Ich sage, ich freue mich, dass Sie die bekommen haben. Die ist für Sie. Zu retten, was verloren ist, der ist nicht da, um meine Frömmigkeit zu pflegen, sondern er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, die, die ihn noch nicht kennen. Wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind, Da gibt es eine Formel, Frieda hat schon angedeutet. Glaub an Jesus, lies deine Bibel, da ist er zu finden. Jesus, Entschuldigung, gibt den Menschen, die ihm folgen möchten, noch eine Verheißung mit. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Der Ehrbegriff ist uns in unserer Kultur ja völlig abhanden gekommen. Mit Ehre können wir ja kaum noch was anfangen. Zum Glück gibt es bei uns keine Ehrenmorde und so Sachen, aber wir können damit nicht so wirklich was anfangen. Aber das ist die Erfüllung des Lebens, wenn Gott uns ehrt, dass er uns zu seinen Kindern macht, das ist eine Ehre. Und damit sollen wir uns brüsten. Damit dürfen wir in dieser Welt auftreten und sagen, ich bin ein von Gott geehrter Mensch. Er hat mich zu seinem Kind gemacht, ein Kind Gottes, durch Jesus Christus. Ich möchte werben. Keine Angst, es kommt hier kein Werbespot. Aber ich möchte darum werben, dass wir begreifen, dass es wirklich erfülltes Leben nur bei Jesus gibt. Nirgendwo sonst. Alles andere ist billige Vertröstung und Illusion. Nur bei Jesus. Nur er konnte uns wieder den Weg zu Gott freimachen. Bitte, lieber Mensch, das müssen wir ernst nehmen. Wer mir dienen will, sagt Jesus, willst du das? Es sitzen hier ganz viele, die schon ganz lange ihm dienen. Habt ihr das bereut? Ich sehe viele Köpfe, die schütteln. Oder gibt es irgendeinen vernünftigen Grund, warum ich ihm nicht dienen will? Haben wir mal drüber nachgedacht, gibt es eigentlich irgendeinen vernünftigen Grund, warum ich Jesus nicht dienen will? Jesus ist das Versprechen Gottes, dass er uns ein erfülltes und ewiges Leben beim Vater im Himmel gibt. Und wir dürfen wissen, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen. Diese Gewissheit dürfen wir schon haben, bei Gott oder getrennt von ihm. Und wir müssen als Christen wissen, ob wir ein Kind Gottes sind oder nicht. Und zum Kind Gottes werde ich wodurch? Jetzt sag bitte nicht durch die Taufe. Dann packe ich ein und gehe nach Hause. Dankeschön, Frieda. Durch den Glauben an Jesus Christus werde ich zum Kind Gottes. Geschöpfe Gottes sind die Menschen alle. Aber Kinder Gottes werden wir, indem wir ihm sagen, ich will an dich glauben, ich will mit dir leben. Sei du der Herr meines Lebens, dann sind wir Königskinder. Und deshalb heißt es in der Bibel mal, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bitte, bitte, lasst dich versöhnen mit Gott und diene ihm. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, du sagst uns Worte, die uns herausfordern. Du hältst uns dein Wort vor und wir merken, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, dafür oder dagegen. Und wir ahnen doch innerlich, dass das kein Spaß ist und dass das keine leichte Entscheidung ist, die wir mal eben so vor uns herschieben auf die lange Bank, sondern du fragst uns, willst du mit mir leben? Willst du erfülltes, echtes Leben, dann folge mir nach. Und du zeigst uns auch, was es heißt, dir nachzufolgen. Du redest das nicht schön, du nennst den Preis der Nachfolge. Herr, bewahre uns bei dir und wir bitten dich für die, die noch so im Fragen und Suchen sind, Herr, öffne ihnen den Blick, den inneren Blick, den Herzensblick für dich und dein Wort. Danke, dass du der Treue bist und dass dein Wort gilt, was du zu uns gesprochen hast. Menschen enttäuschen, immer wieder. Aber dein Wort, das gilt. Und deine Liebeserklärung an uns, die gilt in Ewigkeit. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast und auch weiterhin lieb hast. Und dass wir deine Kinder werden dürfen. Dass du in Jesus vorangegangen bist, uns den Weg wieder frei gemacht hast. Bewahre uns und erhalte uns bei dir. Amen.